Kapitalmarktbriefing. Der Deep Dive in die Finanzwelt. Mit Jörg Kukies.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller aus der Pioneer-Redaktion. Zugeschaltet von unterwegs ist Jörg Kukies. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Müller.
Bevor wir so richtig loslegen, kurzer privat-beruflicher Schwenk, denn Sie haben bekannt geben können, wo Sie es jetzt nach Ihrem Amt als Bundesfinanzminister als nächstes hinführen wird. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Job bei Morgan Stanley. Was mehr können Sie uns darüber schon sagen? Wann geht's los?
Das, was ja breit berichtet wurde, ich fange am 8. Mai wahrscheinlich, also ein Jahr nach Ausscheiden aus dem Amt in London an bei Morgan Stanley und werde dann voraussichtlich im November, wenn also meine Karenzzeit vorüber ist, dann nach Frankfurt gehen und die Position als Chef Deutschland-Österreich und Vorstandsvorsitzender der Morgan Stanley Europe SE, also der Bank von Morgan Stanley in Kontinentaleuropa, übernehmen.
Beste Voraussetzungen auf jeden Fall weiterhin für diesen Podcast, mit dem wir jetzt auch richtig loslegen. Wir schauen zunächst mal auf das derzeitige Markttreiben, das ja weiterhin recht turbulent ist, wo sich aber auch nach wie vor Resilienz zeigt.
Ja, die Märkte sind ja nach wie vor, ich würde mal sagen, insgesamt für viele erstaunlich konstruktiv. Wenn man sich die großen Indizes, ob S&P, ob Eurostox, ob DAX anschaut, ist es ja alles zwar volatil, aber von der gesamten Bewegung ist ja nach wie vor eingepreist, dass nach wie vor alles unter Kontrolle positiv ist und Unternehmen nach wie vor allgemein gut abschneiden werden. Also den DAX als Benchmark nimmt in Deutschland immer noch der bekannteste. 24.000, das ist ja jetzt, wenn man die Augen zugemacht hat, die letzten Wochen keine riesengroße Änderung. Zwischendrin hat es natürlich viel Bewegung gegeben, heißt höhere Volatilität, aber insgesamt sind die Märkte ja sehr, sehr resilient. Auf der Zinsseite hat es eine Bewegung gegeben. Da sind wir ja im Bund jetzt um die 3%, in dem 10-jährigen Euro-Swap auch in der Größenordnung 3%. Das ist natürlich schon signifikant höher als vor den kriegerischen Handlungen im Iran.
Also beim genaueren Hinschauen sieht man schon ein paar Verschiebungen. Bleiben wir da mal in Deutschland, Beispiel Bundesanleihen. Sie sprechen da von durchaus ja signifikanten Entwicklungen.
Na gut, also wir waren ja Anfang des Jahres in der Region 260, 270 in den 10-jährigen Bundesanleihen. Jetzt sind wir bei 3% plus minus ein paar Basispunkte. Das heißt 30 Basispunkte, das ist jetzt keine gigantische Bewegung, aber schon erhebliche Einschränkungen und, wie man es immer so auf Neudeutsch sagt, Tightening of Financial Conditions. Es wird nicht mehr eingepreist, dass die EZB die Zinsen senkt, sondern es wird eingepreist, dass die EZB die Zinsen erhöht, weil insgesamt natürlich der wesentliche Faktor, nämlich eine Erhöhung der Inflationserwartungen, das Kalkül von Anfang des Jahres durcheinander gebracht hat.
Ja, ich frage auch deshalb, weil wir natürlich auf der einen Seite diese stabilen Märkte sehen, die scheinen zu funktionieren, Liquidität scheint auch vorhanden, also nach Krisenmodus sieht es nicht aus, aber es gibt eben doch ein paar Verschiebungen. Sehen Sie denn noch weiter geblickt größere Veränderungen bei beispielsweise den Kapitalströmen oder in einzelnen Marktsegmenten oder noch woanders?
Da würde ich sagen, da ist jetzt kein Bruch oder so drin. Aber natürlich nehmen Investoren wahr, dass sich zwar die Marktgrößen relativ stabil entwickeln, aber in den beiden makroökonomischen Faktoren, die ja im Endeffekt Märkte treiben werden und auch Erwartungsbildung beeinflussen, nämlich Wachstum und Inflation, da hat sich ja schon Erhebliches getan. Die Bundesregierung hat ihre eigene Wachstumsprognose gerade mal halbiert von plus 1,0% auf 0,5%. Inflationserwartungen sind deutlich gestiegen, sowohl die Kerninflation als auch die Headline Inflation, also die Größen, die entweder Energie und Nahrungsmittel drin haben oder nicht. Das heißt, da ist die Perspektive, insbesondere auf Europa als großer Energieimporteur, natürlich deutlich negativer geworden.
Ich würde da gern mal noch etwas tiefer gehen. Sind diese stabil wirkenden Märkte ja auch fundamental gerechtfertigt oder gibt es vielleicht eine Form von Verdrängung von Risiken, unterschätzte Bereiche an Risiken?
Na gut, Märkte sind ja immer unvollständige Reflexion der Heimatregion. Ja, also wenn ein globaler Investor als Beispiel die BASF-Aktie kauft, dann kauft er damit natürlich die europäischen Werke in Ludwigshafen und Antwerpen, aber auch die Werke in USA, in China und in der ganzen Welt. Also von daher ist es immer ein bisschen schwierig, von Entwicklungen des DAX auf Entwicklungen Deutschlands zu schlussfolgern, weil die gleiche Dynamik, die ich Ihnen bei BASF gegeben habe, können Sie natürlich für Siemens, SAP und viele andere DAX-Werte auch nehmen. Die deutsche Volkswirtschaft ist halt sehr, sehr global. Und nur ein kleiner Teil der Erträge und Umsätze der DAX-Konzerne sind halt in Deutschland. Also von daher ist es immer ein bisschen schwierig, von den makroökonomischen Bestandsgrößen auf den Aktienmarkt zu schlussfolgern.
Und inwiefern unterscheiden sich jetzt die Bewertungen, wenn wir auf die US-Märkte oder auch nach Asien schauen, wo sich die Folgen des Iran-Kriegs ja auch nochmal anders auswirken?
Aber da sind wir natürlich mit Asien jetzt nicht ganz komplett anders gelagert, weil natürlich China, Indien und so weiter sind ja auch große Energieimporteure, ja, und sind sogar teilweise, weil sie einen höheren Anteil aus dem Nahen Osten beziehen, manchmal sogar direkter betroffen. Aber insgesamt, das ist ja genau der Punkt, der auch Amerika betrifft, auch wenn Amerika Nettoenergieexporteur ist, zahlen die amerikanischen Konsumenten von Öl, weil Öl halt als homogenes Gut weltweit gleichen Preisen unterliegt, ist jeder betroffen. Also von daher ist Asien uns da nicht ganz unähnlich, auch was die Export-Import-Struktur angeht. Aber der Haupttreiber, nämlich die höheren Preise, die treffen natürlich alle.
Aber wird nicht insbesondere mit Blick auf die US-Märkte zunehmend betont, dass wir da teilweise ganz schöne Überbewertungen haben, trotz der Abverkäufe, die es da zum Beispiel bei den Softwareaktien gab? Jetzt kann man ja sicher viel darüber spekulieren, aber Fakt ist wohl doch, dass beispielsweise das Kurs-Gewinn-Verhältnis da in vielen Sektoren teilweise doppelt so hoch ist wie im historischen Durchschnitt.
Ja, aber da muss man immer sehr aufpassen, weil natürlich Kurs-Gewinn-Verhältnisse einfach 1:1 zu vergleichen schon Äpfel mit Birnen ist, weil natürlich die Zusammensetzung der Indizes sehr, sehr unterschiedlich ist. Ja, also ich sag mal so, wenn man einen Index hat, der sehr wachstumsstarke Unternehmen hat und den mit einem Index vergleicht, der weniger wachstumsstarke Unternehmen hat, kann man nicht einfach sagen, der eine ist eine Kurs-Gewinn-Verhältnis ist höher, also wird der eine Markt von Überbewertung leiden und der andere ist unterbewertet. Da muss man schon auf die Sektorzusammenfassung normalisieren. Und da, wenn man das tut mit S&P und Stoxx 600 beispielsweise, dann nähert sich deutlich an. Trotzdem gebe ich Ihnen recht, es ist im Durchschnitt auch normalisiert, sind die Bewertungen auch auf einer, wie man es sagt, Like-for-Like-Basis in der Regel in den USA höher. Was natürlich auch reflektiert, dass das gesamte Geschäftsumfeld in den USA als positiver bewertet wird als in Europa.
Also kann man dann auch nicht pauschal sagen, dass Anleger vorsichtig sein sollten?
Ja, genau. Also ich sag mal so, wenn man jetzt dasselbe Unternehmen in USA und Europa hätte, die wirklich in allen Aspekten vergleichbar wären, kann es trotzdem sein, dass das Unternehmen mit höherer US-Aktivität positiver bewertet wird, wenn die Anleger sagen, in den USA sind die Rahmenbedingungen besser, die steuerliche Situation, die regulatorische Situation, die Innovationsfähigkeit ist höher, dann würde ja dasselbe Unternehmen möglicherweise in den USA stärker wachsen in Europa und Anleger wären bereit, einen höheren Preis zu bezahlen.
Um mal noch eine warnende Stimme einfließen zu lassen, vorige Woche hat JP Morgan-Chef Jamie Dimon mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. Er ist ja generell immer sehr kritisch und hat nun erneut vor den derzeitigen Entwicklungen gewarnt, vor teilweise zu teuren Aktien, einem unterschätzten geopolitischen Risiko und den hohen Schuldenständen vieler Staaten. Bis wohin würden Sie denn mit ihm mitgehen?
Ich würde mal sagen, die Argumente, um vorsichtig zu sein, sind sehr stark. Also ich kann nur Fatih Birol, dem Chef der Internationalen Energieagentur, zitieren, der gesagt hat, rein vom Volumen her sind die Restriktionen der Energieversorgung als Resultat der Iran-Krise höher als alle Energiekrisen, die wir in den vergangenen Jahrzehnten erlebt haben. Rein quantitativ, wie viel Prozent des Öl- und Gaslieferumfangs weltweit ist im Moment eingeschränkt oder vom Markt abgekoppelt. und kann nicht fließen. Also von daher, das muss man schon sehr ernst nehmen, weil das eben nicht nur auf aktueller Preisbasis zeigt, dass die Volatilität und die Preisanstiege bei Öl und Gas auch fundamental gerechtfertigt sind, sondern es sagt ja auch was aus über die langfristigen Wirkungen, weil manche der Lieferketten, die unterbrochen sind, insbesondere als Folge von Zerstörung der Infrastruktur, ja nicht behoben sind, wenn es einen Waffenstillstand oder sogar ein Ende der Handlungen gibt. Ja, weil zum Beispiel Förderanlagen, wurde ja schon berichtet, werden für 3 bis 5 Jahre ausfallen, sodass das schon sehr grundlegende Störungen der Energieversorgung sind. Von daher gibt es schon gute Gründe, auch vorsichtig zu sein.
Ich würde gerne mal noch genauer auf den Anleihemarkt schauen, habe ein paar Zahlen rausgesucht. Normalerweise führen Dollarkäufe ja zu sinkenden Anleiherenditen. Seit Ende Februar stiegen aber der US-Dollar und die US-Anleiherenditen. Die 10-jährige US-Rendite sprang von 3,96% auf 4,44% in der Spitze. Die Renditen von 2-jährigen US-Staatsanleihen liegen mit 3,76% über dem US-Leitzins. Anleiheauktionen zeigen schwächere Nachfrage und gleichzeitig stieg der Dollarindex aus dem 90er-Bereich auf Werte über 100. Sind das alles noch Marktbewegungen, die man ja einfach nicht überbewerten sollte?
Nee, ich würde einfach sagen, es ist ganz normal und rational, wenn Sie einen nominal fixen Zins haben, wenn Sie eine 10-jährige Anleihe, ob Bund oder US Treasury kaufen, dann werden Sie 10 Jahre lang, komme was wolle, auf der Inflationsseite jedes Jahr in Europa größenordnungsmäßig 3, in den USA etwas über 4% nominal bekommen. Und natürlich ist es so, dass wenn die Anleger erwarten, dass die Inflation in den 10 Jahren die Folgen steigt, dann werden sie bereit sein, für diesen nominalen Zins, den sie erhalten, weniger zu bezahlen. Das heißt, die Preise der Anleihen gehen runter, die Zinsen gehen hoch. Das ist das würde ich mal sagen, ist in einem Umfeld von steigenden Inflationserwartungen, das ist völlig rational, dass Anleiherenditen steigen. Und die Tatsache, dass die US-Anleiherenditen, die Sie genannt haben, von knapp unter 4 auf 4,344 steigen und der Bund von 2,7 auf 3,0, das ist ja von der Größenordnung her eine vergleichbare Bewegung und zeigt, dass der inflationäre Schock, der jetzt aktuell ins System eingepreist wird, steigende Energiepreise ja alle Regionen vergleichbar trifft. Von daher würde ich sagen, ist diese Bewegung alles andere als unnormal, irrational oder sowas, sondern ich würde mal sagen, eher gut durch die Fakten belegbar und ja auch, ich würde mal sagen, geordnet. Ja, das ist ja jetzt keine gigantische Bewegung.
Aber können Sie es zumindest nachvollziehen, dass Menschen, die sich nicht professionell mit all dem befassen und nicht jahrzehntelang intensivst auf diesem Terrain unterwegs sind, verunsichert sind und vielleicht ja eher in so eine Art Schockstarre verfallen möchten, weil es weniger riskant erscheint, als sich proaktiv in diesem Umfeld zu bewegen oder zu agieren?
Ja, nur ich würde halt einschränkend dazu sagen, es gibt keinen Grund für Schockstarre. Und deshalb ist es ja gut, dass man versucht zu erklären, wo es herkommt und dadurch ja auch so ein bisschen, sag mal, die Dramatik rausnimmt, weil, wie gesagt, diese Entwicklungen an den Finanzmärkten aktuell, die sind ja gut fundamental erklärbar.
Halten Sie es für eine überspitzte Interpretation, dass die Märkte zwar weiter in dem Dollar vertrauen, aber nicht mehr den US-Staatsanleihen? Gehen Sie damit?
Das würde ich nicht sagen, weil da kommen wir ja wieder zum Ausgangspunkt zurück. Die Tatsache, dass amerikanische Staatsanleihen höhere Renditen benötigen, um ihre Käufer zu finden, ist ja ein Phänomen, das in Europa auch stattfindet, weil, kommen wir ja wieder zurück auf den Punkt, der Anstieg der Renditen sowohl am kurzen als auch am längeren Ende ist ja von der Dimension her vergleichbar zwischen, ich sag mal, den beiden großen Regionen Euro-Raum und Dollar-Raum. Von daher kann man ja jetzt nicht sagen, dass das ein Misstrauensbeweis gegen amerikanischen Staatsanleihen ist. Im Gegenteil, die Tatsache, dass beide in vergleichbaren Dimensionen reagiert haben, was Preis und Renditen angeht, zeigt ja, dass das jetzt keine Frage von, die Anleger präferieren jetzt eine Region über die andere als Folge des Konflikts im Nahen Osten. Was ja auch wieder zurückgeht, würde ich auch mal sagen, ist relativ rational, weil ja der Ölpreis Brent WTI auch relativ parallel läuft. Das heißt, der inflationäre Schock ist in vergleichbaren Dimensionen in beiden Wirtschaftsregionen zu spüren. Auf der Unternehmensseite ist es natürlich so, dass die Tatsache, dass die USA mehr Erdöl exportierende Unternehmen hat, hat das natürlich, weil der Energiesektor in solchen Bewegungen der Sektor tendenziell ist, der am besten abschneidet an den Märkten, der führt natürlich auf der Sektorebene zu einer unterschiedlichen Reaktion, weil die Indizes anders gewichtet sind.
Schauen wir mal eben noch auf die Notenbanken. Ganz allgemein geht ja die Markterwartung eher Richtung steigender Zinsen. Nun stehen für FED und EZB kommende Woche die nächsten Zinsentscheidungen an. Für den Euroraum dürfte es tatsächlich eher wieder auf Anhebungen hinauslaufen, während es für die USA zuletzt auch noch immer eine Tendenz für Zinssenkungen gab, oder?
Genau, also da sieht man ja schon so eine Differenzierung zwischen den Regionen, dass FED tendenziell diejenigen, die Erhöhungen und Senkungen warten, sich die Waage halten und deshalb weniger eingepreist ist an Änderungen versus EZB ist ja nach wie vor eingepreist Erhöhungen. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Mandate der beiden Zentralbanken etwas unterschiedlich sind. Die EZB hat ja ein inflationsorientiertes Mandat, zwar auch mit dem Nebenmandat, auch die Wirtschaftspolitik allgemein zu unterstützen, aber nicht annähernd so explizit wie die Fed, die ja ein Dual Mandate hat, also ein doppeltes Mandat, das Beschäftigung und Inflation als Teil des Mandats hat. Also von daher ist es schon auch plausibel, dass in einem Umfeld, in dem Inflation tendenziell Druck nach oben entwickelt, Wachstum eher geschwächt ist, dass da die Zentralbanken auch leicht, dass der Markt erwartet, dass die Zentralbanken da etwas anders agieren, ist jetzt kein Zufall, sondern auch, würde ich mal sagen, rational durch die Unterschiedlichkeit der Mandate begründet.
Spannend wird es ja jetzt auch im Mai, wenn die Amtszeit von FED-Chef Jerome Powell abläuft und der von Donald Trump präferierte Kandidat Kevin Warsh übernehmen soll. Als es voriges Jahr bekannt geworden ist, sind teilweise Schreckensbilder gezeichnet worden. Die Unabhängigkeit der US-Notenbank sei massiv mit ihm in Gefahr. Er selbst sagt aber, er werde nicht als Marionette agieren und frei entscheiden. Wie ist Ihre Einschätzung?
Davon gehe ich fest aus und ich habe in meiner Amtszeit Kevin Warsh mehrfach getroffen und habe ihn als einen sehr starken Zentralbanker mit ganz klaren Verankerungen im Zentralbankensystem, mit all den Sachen, die für alle Zentralbanken als Orientierungsgröße wichtig sind, wie Unabhängigkeit, wie klare Orientierung am geldpolitischen Mandat und so weiter, 1:1 reflektiert gesehen. Von daher überrascht es mich nicht, dass jetzt gerade wieder bei der Anhörung Kevin Warsh auch all diese Dinge, die ja zum Kernbestandteil von Zentralbankpolitik in Bezug auf Unabhängigkeit und Orientierung am geldpolitischen Mandat auch in der Welt der Zentralbanken gang und gäbe sind.
Wir kommen zum zweiten größeren Thema dieser heutigen Ausgabe und das führt uns wieder ganz nah an uns in Deutschland heran. Die nun wirklich sehr lange diskutierte Reform der privaten Altersvorsorge ist Ende März vom Bundestag beschlossen worden. Die Riester-Rente wird nun ab kommendem Jahr durch ein renditestärkeres, flexibles Anlagemodell ersetzt. Im Fokus stehen ein neues Altersvorsorgedepot und ein kostengünstiges Standardprodukt. Die Förderung wird einfacher, Kinderzulagen steigen und der Kreis der Berechtigten wird auf selbst ständiger ausgeweitet. Was ist es denn, was Sie als allererstes hervorheben wollen, Herr Kukies?
Ja, also das Erste ist, dass es überhaupt beschlossen wurde. Ja, also ich weiß, wovon ich rede. Ich habe 7 Jahre lang sowohl im Finanzministerium als auch im Kanzleramt immer wieder und immer wieder versucht, das hinzubekommen, was die jetzige Bundesregierung und der Deutsche Bundestag hinbekommen hat, nämlich diese Reform zu beschließen. Das ist ja interessant, dass wir die fast schon identischen Kritikpunkte an dem bestehenden Riester-System, der Reformnotwendigkeit und den erforderlichen Schritten, ja, das hätten wir vor 7 Jahren schon beschließen können, nur es gab nie die notwendige Mehrheit dafür. Von daher erstmal ganz, ganz großen Glückwunsch an alle Beteiligten, dass diese sehr grundlegende und in ganz Europa, und ich habe vorgestern mit einem amerikanischen Investor gesprochen, die gesagt haben, wow, damit ist Deutschland wirklich in der Spitzengruppe derer, die die private Säule der Altersvorsorge in der Welt jetzt mit einem sehr guten, grundlegenden System, sehr einfach bürokratiearm ausgestaltet, also für die Anlegerinnen und Anleger sehr nachvollziehbar, aber auf der anderen Seite auch eine sehr, sehr signifikante direkte und steuerliche Förderung, sodass in der breiten Masse der Bevölkerung jetzt ein sehr, sehr großer Anreiz besteht, privat für das Alter vorzusorgen.
Nun gibt es ja in vielen Ländern der Welt teilweise schon seit Jahrzehnten Modelle der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge über die Kapitalmärkte. Wo liegen die größten Unterschiede zu unserem Modell jetzt?
Ja, ich würde sagen, das ist eher so, wir haben jetzt zu der internationalen Spitzenklasse aufgeschlossen. Das heißt, wir sind jetzt gar nicht so anders als in vielen anderen Regionen. Ja. Also Kriterium Nummer eins, es sind sehr einfache, transparente Produktgestaltungen möglich, weil keine Garantieverpflichtungen da sind, keine Mindestverzinsungs-, keine Verrentungsverpflichtungen, sondern es ist ein sehr flexibler Markt jetzt, bei denen es sicherlich auch noch Produkte gibt, die Vollkasko geben mit Vollgarantie, wenn die Anlegerinnen und Anleger das wollen. Aber es gibt einfach die Möglichkeit, jetzt im Prinzip sehr flexibel auf Bedürfnisse zu reagieren. Und auf der anderen Seite die steuerliche Förderung. Das ist immer sehr schwer zu vergleichen mit unterschiedlichen Systemen. Aber ich glaube, jeder, der sich das angeguckt hat und mal die ersten Vergleiche mit Systemen im Rest der Welt angestellt hat, da ist Deutschland jetzt absolute Weltspitze, was die direkte und steuerliche Förderung angeht, als Prozent der gezahlten Beträge. Das sollte sich wirklich jeder angucken. Das ist beachtlich. 40-50% steuerliche und direkte Begünstigung. Das ist schon ein ganz, ganz erheblicher Renditebooster für alle beteiligt.
Aber wenn Sie sagen Renditebooster, muss dann nicht doch wieder eingeschränkt werden, weil es ja eben auch doch diese Produkte mit 80% oder 100% Garantie gibt und ja, gerade in einem Land wie Deutschland, wo man ja ohnehin doch noch eher vorsichtig ist, was den Gang an die Kapitalmärkte betrifft, verhindern diese Garantien denn nicht genau die Rendite, die man eigentlich erreichen will oder vielleicht sogar erreichen muss?
Aber das ist ja genau der Punkt. Zum ersten Mal, und darauf bezieht sich auch der Glückwunsch an den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung, zum ersten Mal gibt es ja keine Verpflichtung mehr, Vollgarantien oder 80% Garantien zu machen. Ich glaube, es ist absolut normal und plausibel, dass dem Markt die Möglichkeit geschaffen wird, Garantien zu geben. Aber aus Sicht des Verbrauchers, jeder, der sagt, ich habe eine Perspektive von 30 Jahren bis zur Rente oder 20 Jahren, je nachdem, wann jemand einsteigt, ich brauche keine teureren Produkte mit Garantien, sondern ich bin zufrieden über die Auswahl der zugrunde liegenden Fonds, ob das jetzt reine Aktienfonds sind, ob das jetzt gemischte Fonds sind, ob das jetzt Unternehmensanleihen, Rentenfonds. Die Stabilisierung des Portfolios findet sozusagen ohne den Preis von festen Garantien statt. Diese Möglichkeit hat ja jeder jetzt in dem neuen System und wird genauso gefördert wie die Produkte mit Garantien.
Sind wir Deutschen denn in der Masse aber wirklich gut genug gewappnet in diesem Bereich? Ist da genug Wissen und Erfahrung vorhanden, um diese Entscheidung für sich treffen zu können?
Ja, also ich finde es nach wie vor schade. Das gab ja in der letzten Legislaturperiode eine große Initiative von Kanzleramt und Finanzministerium, die finanzielle Bildung massiv zu stärken. Dafür gab es leider keine Mehrheiten. Das, was gemacht wurde, wurde auch teilweise sogar kritisiert, weil gesagt wurde, wir wollen jetzt nicht unser pures Bildungssystem mit Finanzsachen ausstatten, was ich für einen großen Fehler halte. Deshalb ist diese Reform nicht gekommen. Ich gebe Ihnen da recht, das müsste dringend gemacht werden. Es ist auch meine Hoffnung, dass jetzt als Folge der Tatsache, dass jetzt alle, sobald sie in Berufstätigkeit gehen, die Möglichkeit zu dieser Förderung haben, dass es auch nochmal einen zusätzlichen Anreiz gibt. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, die Tatsache, dass wir jetzt mit 14 Millionen Aktionärinnen und Aktionären einen Rekordstand haben in Deutschland, zeigt ja, dass viele viel mehr als wir denken, von sich aus sagen, ich muss was für meine Altersvorsorge tun und über einen Aktiensparplan vorzusorgen, ist grundsätzlich eine gute Idee. Jetzt kommt noch diese sehr signifikante Förderung dazu. Deshalb glaube ich schon, dass es deutlich mehr als die jetzigen 14 Millionen geben wird, die sich entscheiden, dann Fondssparpläne, andere Formen der privaten Altersvorsorge aufzumachen.
Einen letzten kritischen Punkt würde ich noch aufgreifen, Stichwort Flexibilität bei der Auszahlung. Das klingt an sich ja gut, dass man frei entscheiden kann. Ist denn aber der Verzicht auf eine lebenslange Rente nicht wieder ein Risiko für Altersarmut in bestimmten Bevölkerungssegmenten?
Ja, aber das Gute ist ja, diese Entscheidung trifft jeder für sich. Ja, es ist nicht mehr so, dass wir staatlich vorgegeben haben, jeder muss sich eine lebenslange Rente auszahlen lassen. Es kann ja durchaus sein, es sagt jemand, zum Eintritt in die Rente will ich mein Haus sanieren oder ein Haus kaufen oder eine Wohnung kaufen oder irgendwas machen mit hohem Kapitalbedarf, das mir aber bis ans Lebensende positive Wirkungen verursacht. Ja, und dass nicht mehr dieser Zwang da ist, zu sagen, nein, du darfst aber nicht Geld entnehmen aus deiner Altersvorsorge. Das erhöht aus meiner Sicht nicht nur die Flexibilität, sondern auch die Attraktivität und wird viel mehr Menschen dazu bringen, in diese Systeme einzuzahlen. Also von daher finde ich, ist die Tatsache, dass man da mehr Vertrauen in die Menschen, denen das Geld ja gehört, weil sie sich's angespart haben und die Menschen das dann selbst entscheiden lässt, ob ich eine lebenslange Rente will oder ob ich eine Auszahlung will oder ob ich eine Kombination aus beiden will, geht ja auch. Das finde ich positiv, dass den Menschen vertraut wird und nicht mehr der Staat sagt, so muss es jetzt gemacht werden.
Ich gehe an sich ja total mit Ihnen, aber trotzdem habe ich natürlich immer noch Bedenken, dass man irgendwann vor dem Problem möglicherweise steht, dass eine nicht unerhebliche Zahl an Menschen doch irgendwie nach dem Staat dann ruft und sagt, mein Rentenplan ist nicht aufgegangen.
Ja, ich gebe Ihnen recht, es gibt in allen Systemen Risiken, aber ich sehe die Risiken, wenn man die Vorschriften und die Regelungen und damit natürlich auch die Kosten immer weiter nach oben treibt. Das hat man ja bei Riester gesehen, dass man so viele Einschränkungen gegeben hat. Man hat den Anlegern gesagt, ob ihr eine volle Garantie haben wollt oder nicht, ist uns egal. Wir verpflichten euch, eine volle Garantie zu machen. Ob ihr eine Flexibilität in der Auszahlung haben wollt oder nicht bei Renteneintritt, ist uns egal. Wir verpflichten euch zu lebenslanger Verrentung. All das verursacht auf der einen Seite Kosten und auf der anderen Seite sagen dann viele Konsumenten, okay, wenn das alles so eingeschränkt ist, dann schließe ich erst gar nichts ab. Und da bin ich optimistisch und finde, dass der Bundestag genau die richtige Entscheidung getroffen hat, nämlich diese Lebensentscheidungen den Bürgerinnen und Bürgern zu überlassen, die ja ganz viele Lebensentscheidungen auch selbst treffen, ist aus meiner Sicht genau die richtige Strategie. Die empirischen Studien, die wir zeigen, dass Menschen in der ganzen Welt mit den großen Auszahlungen, die sie bekommen, wenn sie privat für die Altersvorsorge gespart haben, in der Regel mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen sehr vernünftig, sehr rational und sehr zukunftsorientiert gemacht wird.
Trotz fortgeschrittener Zeit sollten wir noch ein weiteres Thema besprechen, das in den vergangenen Wochen für einige Schlagzeilen gesorgt hat: Private Credit. Zunächst mal eine kurze Definition dessen und zugleich auch eine Frage an Sie. Fasse ich es denn richtig zusammen, wenn ich sage, Private Credit heißt, Fonds vergeben Kredite direkt an Unternehmen, oft mit variabler Verzinsung und ohne Börsenhandel. Die Anforderungen des regulierten Bankensektors entfallen weitgehend. Das heißt, Unternehmen erhalten Kapital, Investoren erzielen Rendite, Fondsmanager bekommen Gebühren. Ja, am Ende also kreditähnliche Aktivitäten außerhalb des klassischen Bankensystems mit weniger Regulierung.
Ja, wobei das natürlich, wie immer bei kurzen Zusammenfassungen, eine, ich würde mal sagen, sehr starke Simplifizierung, weil natürlich diejenigen, die die Kredite vergeben und die Kredite nehmen, sehr, sehr unterschiedlich sein können. Sie haben von variablen Zinsen gesprochen. Das ist absolut möglich und wird auch gemacht, dass natürlich auch feste Zinsvereinbarungen gemacht werden. Also da gibt es keine Gesetzmäßigkeit, dass ein Private Credit per Definition variabel sein muss, kann auch fix sein, kann kurz sein, kann lang sein. Der Markt ist da ja sehr vielfältig und wesentlich vielfältiger, als gesagt wird. Was noch hinzukommt, ist, dass die Aussage, dass es da gar keine Regulierung gibt, auch nicht immer zutrifft, weil viele derjenigen, die die Kredite vergeben, ja aus entweder
bankähnlichen oder versicherungsähnlichen oder sogar direkt der Versicherungsaufsicht unterliegenden Organisationen kommen. Das heißt, es ist auch nicht so, dass es in diesem ganzen Universum keinerlei Vorschriften, Regulierungen gibt. Das wird ja auch manchmal so dargestellt.
Was ich jetzt auch gelesen habe, interessanterweise von Ihrem neuen Arbeitgeber, Zahlen von Morgan Stanley, wie stark das Private Credit Geschäft in den letzten Jahren gewachsen ist. Also demnach wird der Markt derzeit auf 3 Billionen US-Dollar beziffert und schon 2029 könnte er auf 5 Billionen US-Dollar gewachsen sein. Warum diese Steigerung und wo kommt das her?
Ich meine, es gibt natürlich wie so oft verschiedene Treiber. Treiber 1 ist ganz normales Wirtschaftswachstum. Sie sprechen ja von nominalen Größen. Das heißt, wenn Wirtschaften wachsen, dann ist es ganz normal. Und es ist übrigens bei den Banken auch so, dass das nominale Kreditwachstum in der Regel auch nach oben geht, wenn das Wirtschaftswachstum nach oben geht. Also von daher würde ich sagen, es ist ein Teil der Zahlen schlicht und einfach dadurch begründet, dass die Wirtschaften nominal, aber auch real wachsen. Der zweite Grund ist natürlich, dass es gewisse Verlagerungen gibt, dass wenn regulatorische Anforderungen im Bankensystem Teile der Kreditvergabe schwieriger, teurer, mit mehr Eigenkapital ausgestattet, das ja auch verzinst werden muss, macht, dann ist es so gewesen jetzt in den letzten Jahren und ist die Erwartung, dass es auch so weitergeht, dass weitere Verlagerungen stattfinden. Was man aber auch dazu sagen muss, die grundlegende Form von Kreditvergabe außerhalb des Bankensystems ist ja überhaupt nichts Neues. Jeden Tag, in dem ein UCITS-Fonds eine Unternehmensanleihe kauft, ist ja eine Form von entweder im Primär- oder Sekundärmarkt der entweder Vergabe eines Kredits oder der Handel eines Kredits außerhalb des Bankensystems. Wenn ein DAX-Konzern eine Unternehmensanleihe begibt und internationale Fondsgesellschaften diese Unternehmensanleihe kaufen, dann passiert ja auch vom grundlegenden Auszahlungsprofil nichts anderes als beim Bankkredit, nämlich das Unternehmen bekommt am Tag der Emission der Anleihe Geld, zahlt darauf Zinsen und am Ende der Laufzeit zahlt es den Kredit oder die Anleihe zurück. Also dass Kreditintermediation außerhalb des Bankensystems in der Form geschieht, ist, würde ich mal sagen, kein besonders außergewöhnlicher Vorgang.
Aber würden Sie sagen, dass das noch eine gesunde Entwicklung ist oder streckenweise schon so, dass man ja Bedenken haben sollte?
Ja, also man muss natürlich wie immer bei solchen Entwicklungen genau gucken, ob da Arbitrage stattfindet, ob etwas Konzentrationsrisiken, systemische Risiken und so weiter aufweist. Das sind völlig richtige Bedenken. Und man muss natürlich gucken, dass die Aktiv- und Passivseite der jeweiligen Bilanzen ausgewogen gestaltet ist. Will heißen, Banken, deren Passivseite über Einlagen schnell abfließen kann, unterliegen natürlich anderen Regeln als eine Versicherungsgesellschaft, bei denen der Inhaber eines Versicherungsvertrags nicht einfach morgen bei einer Lebensversicherung die Versicherung anrufen kann und sagen, bitte überweis mir das Guthaben aus meiner Lebensversicherung in vollem Umfang und ich ziehe mein Geld jetzt ab. Aus dieser unterschiedlichen Struktur der Passivseite der Bilanz ergeben sich natürlich auch für die Aktivseite der Bilanz unterschiedliche Regulierungsanforderungen. Und das ist im Private Credit Markt natürlich auch so. Aus meiner Sicht ist aus der Finanzmarktkrise die richtige Lehre gezogen worden, dass das sogenannte Gating leichter gemacht wird. Will heißen, wenn ich als Investor einen Private Credit oder einen Private Equity Fonds zeichne, dann muss ich damit leben, dass wenn ganz viele andere Investoren zeitgleich das Geld abziehen wollen, der Fonds sagen kann, im Interesse aller Inhaber der Fondsanteile, reduziere ich jetzt die Möglichkeit, Geld abzuziehen, insbesondere in Situationen, in denen die Aktivseite der Bilanz, nämlich die Investitionen, entweder Kredite oder Eigenkapitalinvestitionen, nicht so leicht zu Geld gemacht werden kann.
Sie haben damit ja jetzt einen der größten Kritikpunkte angesprochen, wo aber scheinbar auch simplifiziert wird mit Aussagen, wonach diese Rückgabefenster zum Zusammenbruch führen, wenn alle gleichzeitig ihr Geld wieder rausziehen wollen. Aber Sie haben nun gerade gesagt, dass genau das eigentlich so nicht laufen kann.
Ich war ja selbst Mitglied des Finanzmarktstabilitätsboards in den G20. Genau darauf wurde ja geguckt, dass man die Möglichkeit schafft, dass das sogenannte Gating, das heißt genau das Gegenteil dessen, was Sie als Problem richtigerweise dargestellt haben, nämlich ein Fonds kann alle möglichen Abflüsse nicht vermeiden, auch wenn die Aktivpositionen, also die Vermögenswerte, überhaupt nicht liquide sind. Und das ist jetzt natürlich unmöglich zu pauschalisieren, aber ich würde schon sagen, die meisten großen Fonds haben genau diese Möglichkeit geschaffen, nämlich wenn sie sehen, es gibt gewisse Volumina von Abflüssen, dann können sie denjenigen, die Geld abziehen wollen, sagen, sorry, ihr seid institutionelle Investoren, ihr wisst, was die Risiken sind, ihr bekommt auch eine Illiquiditätsprämie, also höhere Verzinsung, weil man einen illiquideren Vermögensgegenstand kauft. Das heißt, wenn viele abziehen wollen, dann können nicht alle abziehen, weil die Vermögenspositionen nicht so schnell zu Geld gemacht werden können.
Okay, also ich kann das alles nachvollziehen und ich will sie auch gar nicht in Frage stellen, aber ich habe hier trotzdem auch Berichte, die mich ja letztlich weiterfragen lassen. Da heißt es, im Private Credit Segment würde eine Finanzkrise in Echtzeit sich entwickeln. Ich hatte kürzlich gelesen von George Noble von Fidelity und dem Wirtschaftswissenschaftler Mohamed El Arian, die vor den Risiken warnen, auch relativ lautstark. Auch der IWF hat vor Liquiditäts- und Verhaltensrisiken gewarnt. Es wird darauf verwiesen, dass diese Private Credit Geschichten schwer handelbar seien. Und das gibt mir natürlich dann zu denken, mit dem, was ich jetzt von Ihnen höre, ja auch in Einklang zu bringen und in seiner Gesamtheit dann einzuordnen.
Also was auf jeden Fall ein Fakt ist und wo all diese Autoren, die Sie zitiert haben, ja auch recht haben, ist der große Unterschied zwischen dem Private Credit Markt und dem Bankenmarkt auf der einen Seite, dem Versicherungsmarkt auf der anderen Seite ist. In den Bankenmärkten haben wir ein weltweites Rahmenwerk, die Basel-Vereinbarungen, die in den unterschiedlichen Regionen, natürlich nicht gleich, aber zumindest mal vom Prinzip her weltweit einheitlich will ich nicht sagen, weil es gibt ganz viel Unterschiedlichkeit in den Umsetzungen, aber zumindest mal ein gemeinsames Regelwerk. Dito in der Versicherungsindustrie in Europa unter Solvency II bekannt. In der Schweiz, in Großbritannien, in den USA, in der ganzen Welt werden Versicherungen unter den gleichen Prinzipien beaufsichtigt und müssen regulatorisches Eigenkapital unter den zumindest mal eine vergleichbare weltweit koordinierte Systematik unterliegen. Das gibt es im Private Credit Markt nicht in der Form. Also das ist ein völlig legitimer Punkt und das führt natürlich dazu, dass man auf der einen Seite nicht die Transparenz und nicht die Deutlichkeit in der Durchsicht hat, wie bei Bank- und versicherungsregulatorischen Organisationen. Also von daher würde ich überhaupt nicht bestreiten, dass es diese Unterschiedlichkeit in der Aufsicht, in der Regulierung und so weiter gibt. Das ist völlig klar. Aber was ich als Gegenpunkt sagen will, ist auch nicht so, dass, wie in manchen Berichten zu lesen ist, da jeder machen kann, was er will und alles völlig unreguliert. Dem würde ich schon widersprechen, weil eben auf der einen Seite in der Praxis sich schon eine gewisse Vergleichbarkeit gemacht hat. Die andere Frage ist aber, und das ist tatsächlich ein anderer Punkt, abseits der regulatorischen Sichtweise ist natürlich die Frage, ist die zugrunde liegende Wirtschaftsaktivität möglicherweise krisenanfällig? Ja, das ist aber ein anderes Thema. Und da muss man natürlich innerhalb des Private Credit Markts sehr genau auf die einzelnen Subsektoren schauen, weil die Frage, ob und welche Risiken im Markt für die Finanzierung von Datenzentren, im Markt für die Finanzierung von Immobilienbeständen, von Automobil-, Konsumdarlehen und so weiter jeweils völlig unterschiedliche Risikostrukturen herrschen.
Wie könnte man der von Ihnen erwähnten Krisenanfälligkeit denn begegnen? Bräuchte es da eine differenziertere Regulierung oder insgesamt eine strengere? Oder würde genau das am Ende den Vorteil dieses Marktes zerstören? Haben wir da also ja, am Ende so einen Zielkonflikt, weshalb diese Überlegungen direkt hinfällig werden?
Also ich glaube ja, dass es eine richtige Idee ist, so eine grundlegend, also jetzt mal ganz fundamental richtige Idee ist, dass man immer genau guckt, was ist die Aktiv-Passiv-Seite der Bilanz aller zu regulierender Aktivitäten. Und da ist es aus meiner Sicht völlig richtig, dass eine Bank, die sehr stark auf Einlagen refinanziert ist, die über Nacht abgezogen werden kann, ohne dass eine Bank etwas dagegen tun kann, dass diese Bank anders reguliert wird oder andere Eigenkapitalanforderungen hat als eine Bank, die sich langfristig finanziert und wieder ganz anders reguliert wird und anderes regulatorisches Eigenkapital vorhalten muss als eine Versicherung, das ist ja völlig richtig. Und deshalb ist es aus meiner Sicht bei dem Private Credit Markt schon wichtig, dann auch genau zu gucken, welche Passivstruktur hat ein Fonds. Ja, also muss sich der Anleger in einen Fonds verpflichten, im Notfall 10 Jahre lang investiert zu bleiben, komme was wolle. Dieser Fonds sollte anders behandelt werden als ein Fonds, bei dem die Anleger theoretisch über Nacht ihr Geld abziehen können und der Fonds kann gar nichts dagegen tun. Also von daher finde ich, ist es schwer, da pauschale Aussagen zu machen, weil der Private Credit Markt einfach ganz andere Strukturen aufweist und viel heterogener ist, als wie es manchmal so dargestellt wird.
Das lassen wir als Schlusswort für heute stehen. Vielen Dank, Herr Cookies.
Vielen Dank.
Danke natürlich auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, Sie sind bei der nächsten Ausgabe Ende Mai wieder mit dabei.
Kapitalmarktbriefing. Der Deep Dive in die Finanzwelt. Mit Jörg Cookies.